Ruhr, Ruhr, Eisprung, 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 Eisprung.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus,
euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Moin Andrea.
Hallo Sunny.
So, jetzt sind wir hoffentlich wieder im Rhythmus und man kann uns wieder regelmäßig hören.
Hoffentlich.
Und da sind wir auch tatsächlich dann schon bei unserem eigentlichen Plan, den wir mal hatten. Wir hatten ja in Folge 64, das ist jetzt schon ein bisschen her, hatten wir ja angefangen zu erzählen, welche Entwicklungsphasen, Schritte es so gibt beim Baby, haben dann so den ersten Lebensmonat uns angeguckt und den zweiten Lebensmonat. Das war dann auch zeitgleich das Ende vom Wochenbett. Und da wollen wir jetzt eigentlich wieder einsteigen. Das heißt, uns stehen jetzt dritter und vierter Lebensmonat bevor, beziehungsweise die Woche 9 bis 16. Wie sprichst du das? Sprichst du in Wochen oder in Monaten?
Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Nee, ich glaube, bis zum zweiten Monat habe ich immer in Wochen gesprochen, bei meinen Kindern jetzt. Ne? Mhm. Und dann nachher bin ich aber zu Monaten übergegangen.
Ja, weil manche
machen die Frauen sehr unterschiedlich.
Ja, weil manche sprechen ja auch noch nach einem Jahr noch von 18 Monaten oder
Wochen?
Ja, nee, also Monaten. Also Monaten. Dass sie dann, eigentlich ist ja dann anderthalb Jahre.
Ja.
Und dann habe ich manchmal jetzt auch schon so 18 Monate. Warte mal, das ist dann anderthalb Jahre? Okay.
Ja, ja.
Spannend, ne? Wie unterschiedlich ihr das so handhabt. Also, am Ende vom Wochenbett, da waren wir so, dass man sich alles so ein bisschen eingegroovt hat, ne? Du hattest erzählt, dass man hat sich so mit dem Stillen eingespielt, ne? Man hat da hoffentlich dann die Stillprobleme nicht mehr. Man hat sich auch so ein bisschen schon kennengelernt. Mhm. Man weiß so ein bisschen, okay, dieses Schreien ist vielleicht Essen, dieses Schreien ist dann vielleicht müde sein oder Körpernähe haben. Und du sagtest auch, man hat schon so einen gewissen Rhythmus am Tag und in der Nacht. Also wir sprechen hier natürlich noch nicht von Durchschlafen.
Nee.
Ne, aber man hat sich so ein bisschen eingegroovt mit dem neuen Familienmitglied. Und auch das Baby ist, wie sagtest du immer so schön, hat von seiner Einzimmerwohnung in sein Haus gefunden, sich so ein bisschen gefunden. Finde ich immer sehr, sehr schön.
Ist ein bisschen angekommener, ne?
Genau, richtig.
Aber ich finde auch, die Mütter sind angekommener, ne? Sie haben sich so eine Tagesstruktur erarbeitet, ne? Während so die ersten, ich sag mal, 6-8 Wochen noch alles so ein bisschen drunter und drüber geht und chaotischer, merkt man halt schon, wenn die Kinder nachher so in die 8., 9. Woche kommen, es wird entspannter, die Kinder signalisieren besser und die Mütter verstehen es auch ein bisschen besser. Ne? Ja, also es fängt langsam an, Spaß zu machen.
So, ne? Na, und einem selber geht es dann ja auch schon besser. Ne? Der Wochenfluss ist dann weitestgehend ja auch vorbei. Wie gesagt, wenn man stillt, das mit den Brüsten hat sich dann reguliert und man fühlt sich dann ja auch einfach wieder ein bisschen kraftvoller, sag ich mal. Vielleicht noch nicht ganz, je nachdem, wie die Nächte dann auch so sind und die Tage.
Ja.
Jetzt hier bei uns, wir nehmen die Folge ja jetzt gerade wirklich, kann man sagen, Hochsommer?
Ja, Hochsommer.
Ne, das ist ja dann auch nochmal was anderes. Und man geht jetzt vielleicht auch schon öfter raus. Ne? Man ist vielleicht auch unter Leuten.
Das meine ich mit Rhythmus. Ne? Also für die meisten Mütter ist es so, über Stillen machen sich nicht mehr so viel Sorgen. Körperlich sind sie gut angekommen. Und jetzt geht's los, sich so einen Tagesablauf zu strukturieren. Weil das gibt ja dann, wenn du ein Jahr zu Hause bist, auch ein bisschen Halt. Ne?
Genau.
Wenn du die Tage, was weiß ich, schön gleichmäßig gestaltest, ne? Und nicht einfach so nur in den Tag hineinlebst. Das gibt den Kindern Struktur, das schafft Rituale und das ist jetzt nachher auch wichtig für die Kinder. Wenn wir jetzt von Monat 3 und 4 sprechen, dann ist es auf jeden Fall sinnig, auch Rituale zu entwickeln. Sei es jetzt Morgenritual, wir kuscheln noch im Bett, stehen dann auf, ne, ziehen an, dann wird gestillt und dann startet man in den Tag, vielleicht mit einem Spaziergang oder mit Erledigungen.
Genau.
Und wenn man sich so den Tag strukturiert und auch den Abend strukturiert, gibt's den Kindern auch einen gewissen Halt und es ist alles verlässlicher. Und das ist ja das, was Kinder letztendlich brauchen. Und ich finde, ab Monat 3 kann das durchaus losgehen, weil die Kinder schon angekommener sind. Ne?
Genau. Was uns ganz wichtig ist, was wir jetzt einfach auch immer vorweg sagen, also wir werden uns da jetzt wiederholen. Andrea sagt es, jedes Baby
ist einzigartig und hat so sein Tempo in der Entwicklung, in jeder Entwicklung, sei es jetzt von der Motorik, aber auch von der kognitiven Entwicklung. Ne?
Genau, und tatsächlich auch innerhalb einer Familie, also bloß nicht vergleichen mit dem Erstgeborenen, was automatisch passiert. Wir haben es selber gemacht, dass wir dann Bilder von Hans angeguckt haben und dann, aber...
Ganz freisprechen kann sich da keine Mutter. Ja. Ne? Also das, man kommt immer wieder an den Punkt, dass man denkt, ja, aber bei dem Kind war es ja jetzt so und bei dem Kind war es jetzt so. Und dann kommt ja noch der Druck von außen, womit die Frauen ja auch immer noch so zu tun haben. Weil jetzt Monat 3 und 4, wenn wir darüber sprechen, sind ja die Monate, wo die Frauen jetzt denken, so, okay, ich saß jetzt hier in meiner Wochenbettblase zu Hause und jetzt muss ich aber raus, jetzt muss ich meinem Kind was bieten und jetzt muss ich hierhin und dahin und zu einem Pekelkurs und zu der Babymassage und zum Babyschwimmen und dann ist die ganze Woche vollgepackt mit irgendwelchen Terminen. Das steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt, aber man darf dann auch nicht vergessen, so viele Kontakte wie du hast, so viele Meinungen und unterschiedliche Kinder siehst du. Und da, finde ich, ich kriege das ja hier mit, wenn die Mütter kommen in ein Müttertreff, dass sie dann automatisch anfangen zu vergleichen. Mhm. Ja, jetzt habe ich gesehen, die anderen können das und das schon und mein Kind liegt einfach nur stumpf auf dem Rücken und dreht den Kopf von rechts nach links. Mhm. Ja, und die anderen können schon alle so toll auf dem Bauch liegen. Ja. Und mein Kind kann das eben nicht.
Ja? Am Ende werden sie alle groß.
Also ich habe noch keinen 16-Jährigen gesehen, der nicht laufen kann. Konnte, es sei denn, er hatte körperliche Defizite, aber ansonsten so gesunde Kinder entwickeln sich, aber eben alle in ihrem Tempo, auch alle unterschiedlich. Wenn man mal beobachtet, wie unterschiedlich Kinder auch ins Krabbeln und ins Laufen kommen, sieht das echt witzig aus, ne? Weil jedes Kind seine eigene Strategie entwickelt. Und das ist ja das, worum es eigentlich geht, im ersten Jahr Strategien entwickeln. Mhm. Ne?
Und wo du gerade sagst, wenn sich hier bei Mütter trefft, die Mamas sehen und sich vergleichen, ich finde, das auch noch ganz wichtig ist, weil man ja dann auch viel, man geht ja dann zum Geburtstag in der Familie oder steht Weihnachten, Ostern an. Also sind ja einfach auch Familientreffen und gar nicht böse gemeint, aber es kommen einfach immer mal so Sprüche so, schläfst du denn schon durch? Kannst denn das schon oder das noch nicht? Und da... Entweder ist man so cool und ignoriert es und es kommt wirklich nicht an einen ran.
Schwer beim ersten Kind.
Genau, und mir hat dabei geholfen, mir einfach bewusst zu machen, meine Mama oder mein Papa oder Oma, die können sich gar nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie ich mit 3 Monaten war. Also an was können die sich wirklich erinnern, als ich Baby war? Mhm. War das vielleicht eher so um 1 Jahr rum oder 1,5 rum? Mhm. Aber können die sich wirklich noch genau erinnern an 3 Monate alte Sunny?
Ich glaube nicht,
das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn man einfach für sich merkt, oh, die Sprüche tun mir nicht gut, dann sagt es einmal, hey du, ich kann mit diesen Sprüchen gerade nicht, ich mag das nicht. Und diese gut gemeinten Ratschläge, die wir in der Schwangerschaft schon hatten, kommen garantiert jetzt auch.
Zu Genüge.
Das müssen wir auch nicht verheimlichen. Und da auch versuchen, als Eltern bei sich zu bleiben. Weil wer weiß am besten, was diesem Kind gut tut.
Na, am besten kennen die Eltern jetzt ihr Kind. Ne? Die sind rund um die Uhr mit dem Kind zusammen. Die haben sich im besten Falle die ersten Wochen zu Hause verschanzt und haben es gut kennengelernt. Und deswegen, da kennt keine Hebamme kennt das Kind so gut wie die Eltern und auch kein Kinderarzt und auch die Verwandtschaft nicht. Da müssten sie dort mit im Haushalt leben.
Genau.
Und deswegen steht es keinem zu, da stets und ständig irgendwelche Ratschläge zu geben.
Genau. Und da kann ich auch nur sagen, wenn einem das zu viel wird, einfach auch mal sich zurückziehen, auch mal das Gespräch dann mit dem Partner suchen, mal zusammen Situationen beobachten. Hey, wie nimmst du das wahr? Wie nehme ich das wahr? Und vertraut darauf, dass ihr seid die Eltern von diesem Kind. Also das Kind hat sich euch als Eltern ausgesucht und ihr werdet schon die richtigen Entscheidungen dort auch treffen. Und haben wir einen dritten Gast im Interview? Nein.
Gleich wieder verschwunden.
Und was ich noch sagen wollte, ist, dass man ja sehr, sehr auf die Bedürfnisse des Babys achtet in der Zeit, aber sich versucht bitte nicht selber dabei zu verlieren. Also Mama und Papa haben auch Bedürfnisse und da auch zu schauen, dass man auch seine Bedürfnisse als Paar, ich weiß, dass es nicht einfach ist und das ist auch eine besondere Zeit, aber dass man es vielleicht irgendwie hinkriegt und wenn es mal die 10 Minuten zusammen noch auf der Couch ist und einen Tee trinken ist.
Aber das kommt ja jetzt wieder besser. Ne?
Genau.
Das, also ich sag mal, in den ersten 2 Monaten ist es echt schwer, gemeinsame Zeit zu finden, weil die Kinder eben noch sehr, sehr vereinnahmend sind, noch sehr, sehr häufige Stillmahlzeiten haben. Man muss ja sagen, ab Monat 3 und 4 gibt es ja schon, es ist schon alles ein bisschen kalkulierbarer. Man weiß dann, okay, wenn wir jetzt diese abendliche Unruhezeit überstanden haben, dann schläft unser Kind jetzt erstmal 2-3 Stunden und da hätten wir noch mal ein bisschen Zeit für uns. Oder man weiß, hey, am Nachmittag oder am Morgen haben wir die Zeit. Also da finde ich, im Monat 3 und 4 ist es schon ein bisschen kalkulierbarer. Und da hat man auf jeden Fall auch schon ein bisschen mehr Paarzeit wieder.
Genau, und sich die auch auf jeden Fall auch erlauben, sie zu nehmen. Also ich war abends nie so ein Typ. Ich habe gesagt, ich brauche meinen Schlaf. Ich habe es dann lieber geschaut, dass wir es morgens oder tags verteilt hinbekommen. Aber dass sich das einfach auch bewusst machen, dass wir Eltern, wir sind das Fundament. Mhm. Ne? Und wir haben auch Bedürfnisse.
Ja, und wenn es den Eltern nicht gut geht, kann es den Kindern nicht gut gehen. Genau. Ne? Das ist immer Sorge erst für dich und dann für alle anderen. Und das ist mit Kindern eben auch so, auch wenn man sich immer aufopfern möchte.
Genau, richtig. Ja,
es gibt aber alles Grenzen.
Genau. Ja,
wollen wir mal die einzelnen Sachen durchgehen, wo sich die Kinder jetzt gerade entwickeln?
Ja, ne? Genau, wir können ja mal mit Nahrung anfangen, weil wir hatten vorhin schon ein bisschen das Thema Stillen.
Ja.
Ja, was entwickelt sich denn da?
Na, also das Stillen hat sich jetzt ja richtig, richtig gut etabliert und da sind die Kinder ja gut angekommen und auch die Mütter haben da ein gutes Vertrauen. Was mir immer auffällt in meinen Beratungen, so wenn die Kinder so 3 Monate alt sind, dann das Stillen verändert sich und da werden die Mamas dann oft nervös, ne? Und ich glaube, das klappt nicht mehr. Und wenn man dann fragt, ja, woran merkst du denn, dass es nicht mehr klappt? Ja, trink nur noch ganz kurz. Mhm. Natürlich, ein Kind mit 3 Monaten, die trinken vielleicht, wenn es hochkommt, so 5 bis 10 Minuten. Mhm. Es ist nicht mehr dieses kuschelige Stillen, wo man nebenbei vielleicht einschläft, das gibt es auch, aber die meisten Mahlzeiten am Tag, die sind sehr, sehr kurz, 5 bis 10 Minuten, ne? Dann sind die meisten Kinder schon fertig. Aber auch hier gibt es natürlich Variationen. Es gibt auch Kinder, die sie zwar nur selten am Tag trinken, aber dafür sehr genüsslich und auch eine ganze Stunde in Anspruch nehmen. Was mich manchmal ein bisschen ärgert, das wird ja dann schon oft ab dem 4. Monat empfohlen, mit der Beikost zu starten. Das ist viel, viel zu früh. Also selbst die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt 6 Monate ausschließlich zu stillen und kein Wasser, kein Tee zu geben, sondern immer wieder anzulegen. Das merken wir jetzt gerade im Hochsommer und bei den extrem warmen Temperaturen von auch über 30 Grad, dass natürlich die Kinder alle halbe Stunde gestillt werden wollen. Aber wie gesagt, wir sprechen hier von 2-3 Minuten manchmal und das ist dann eben der Durstlöscher. Die WHO empfiehlt weiter, erst bei Beikostreifezeichen, das ist eben Sitzen, Hände zum Mund führen, dass der Zungenstoßreflex nicht mehr da ist. Darüber werden wir bestimmt noch mal sprechen. Aber erst wenn die Beikost-Reifezeichen da sind, erst dann auch mit der Beikost zu starten. Mhm. Und natürlich steht in den Gläschen bei DM, Rossmann und wie sie alle heißen, stehen Gläschen mit einer großen 4 drauf. Aber wenn man das Kleingedruckte liest, dann sieht man auch da nach dem 4. Monat und nicht ab dem 4. Monat. Ne? Ab 5. Monat, ab 6. Monat, aber nach dem 4. Monat.
Ja, ne? Richtig. Und man darf auch nicht erschrecken, dass auch die Kinderärzte danach fragen. Also es war bei mir beim ersten Kind so, wo ich dachte so, eigentlich wollte ich jetzt ein Jahr stillen und wurde immer wieder gefragt. Ja. Es war nachher am Ende nur seine Informationspflicht, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber da auch nicht unruhig zu werden, wenn man sich für sich entschieden hat und beide wollen das, Baby und Mama, dann macht das.
Ja, es ist ja oft so, dieser Druck von, jetzt musst du aber mal und jetzt müsst ihr doch mal. Und ne, also, und das, glaube ich, verunsichert die Frauen, vor allem beim ersten Kind. Beim zweiten Kind ist man da viel resoluter und weiß, was man will und achtet da auch, finde ich, ein bisschen mehr auf die Kinder.
Ja, ich habe nachher schon gesagt, bei den Untersuchungen, ein Fläschchen kriegt er schon. Ich weiß nicht, wer mir diesen Tipp gegeben hat.
Ich habe auch immer gesagt, bei den Untersuchungen, einfach auch, weil ich keine Freude an den Diskussionen hatte.
Genau.
Ja, wir haben schon gestartet. Ja, klappt ganz gut.
So eine Gurke, ne?
Ja, genau. Ja, dann Ausscheidung, ne? Ja. Finde ich auch.
Passt gut dazu.
Genau, nach der Nahrung kommt die Ausscheidung. Die Eltern, die jetzt von Anfang an da ein bisschen sich mit dem Thema Ausscheidungskommunikation beschäftigt haben, wir haben darüber ja auch geredet, oder diejenigen, die wirklich die ersten Wochen sich mal nackig mit ihrem Kind ins Bett gelegt haben, die werden schon durchaus Signale ihrer Kinder gesehen haben und werden da vielleicht auch immer sicherer werden. Mhm. Mit dem Abhalten oder auch wann sie wie Windeln wechseln. Aber diejenigen, die bisher noch nicht irgendwie gestartet haben im Monat 3 und 4, da muss man sagen, die Kinder, die bis dahin immer eine Windel dran hatten, die geben irgendwann keine Zeichen mehr. Also die stellen wirklich ihre Signale ein und man hat nicht drauf reagiert,
genau.
Und dann brauchen sie es ja auch nicht weitermachen. Und dann ist für sie Gesetz, ich pulle in die Windel oder wie auch immer.
Genau,
ne? Ja. Also spätestens am 6. Monat sind dann alle Signale eingestellt.
Ja. Ne? Und dabei ist das eigentlich ein schönes Geschenk von Mutter Natur, dass du eigentlich von Geburt an gleich eine Art Kommunikation mit deinem Kind hast. Weil...
Ja.
Das ist ein natürlicher Reflex und natürlich ist es jetzt nicht so wie ein 4-jähriges Kind, was irgendwie die Beine übereinander schlägt und zittert und so. Mhm. Das sind wirklich ganz mini, kleine, kurze Reflexe. Mhm. Aber so wie du sagst, wenn man sich anfangs ein bisschen die Zeit dafür nimmt und sein Kind beobachtet und man auch selber überlegt, wann gehe ich denn auf Toilette, ne? Also immer nach dem Schlafen gehen, vor oder nach dem Essen. Also wenn man da einfach schon so ein bisschen reinfindet, ohne jetzt auch Druck zu haben, oh, das klappt jetzt eine Woche lang nicht, ne?
Ja. Und auch das muss man sagen, ne? Bei der Ausscheidung, es klappt mal besser, mal schlechter.
Genau.
Manchmal sind die Signale ganz eindeutig und manchmal verschwimmen sie auch so ein bisschen, weil die Kinder gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wenn sie zum Beispiel viel lernen oder wenn sie gerade zum Beispiel mit ihren Zähnchen zu tun haben und so weiter und so fort. Ne?
Genau.
Ja, Zähnchen auch.
Ja,
etwas,
könnte
was
losgehen.
Jetzt losgehen kann. Man sagt immer, ab der 10. Woche können die Zähnchen jetzt langsam in den Kiefer einschießen. Und machen natürlich da anständig Druck und das ist den Kindern auch sehr, sehr unangenehm. Die Mamas können das sehen, indem sie merken hier, das sabbert mehr, es führt mehr die Hände zum Mund, es gnatscht permanent auf irgendwas rum. Ne, die halten ja, ist ja auch so typisch, ne, dass sie sich den Finger von der Mama greifen und da drauf richtig rumbeißen und gnatschen. Also das kann jetzt langsam losgehen. Es gibt durchaus Kinder, die mit 4 Monaten auch schon so Zähnchen, wo die Zähnchen schon durchbrechen. Mhm. Also mein Sohn gehörte dazu, der hatte mit 4 Monaten schon 4 Zähne.
Mhm.
Der war ganz fleißig. Aber es gibt auch Kinder, die kriegen, auch wenn sie schon früh zeigen, dass die Zähne in den Kiefer kommen, dass sie trotzdem erst über einem Jahr dann die Zähne wirklich durchbrechen. Mhm. Also das ist ein ziemlich endlos Ding. Ne?
Und manche, die kriegen es einfach so, ne? Und andere, zelebrieren jeden Zahn.
Ja. Die zelebrieren jeden Zahn mit Unruhephasen, mit gnatschig sein, mit schlecht schlafen, mit einem wunden Po, mit schlechter Haut. Also gerade die Kinder, die da ein bisschen empfindlicher sind, die reagieren ja dann auch sehr oft über die Haut.
Mhm. Ja. Du hast es auch mal bei uns den Tipp damals gegeben, man erkennt es auch am Stuhlgang manchmal.
Oh ja, manchmal riecht er dann ein bisschen säuerlicher und ist auch ein bisschen dünner.
Und
ne?
So grünlich.
Und manchmal auch ein bisschen grünlicher, wenn sie so zahnen. Also es kann auch so ein Zahnspur
sein. Und bei unseren beiden Kindern immer das Zeichen.
Ja.
Oh,
jetzt
Andrea hat gesagt,
wir
achten mal drauf.
Ja.
Und zack, hat da was Kleines so durchgeblinzelt.
Genau. Ja, das geht den, schlägt den auch ganz schön auf den Magen und Darm, den Kindern.
Und ich überlege gerade, was du das? Du hattest mal ein Baby, was mit einem Zahn auf die Welt kam?
Ja, ich habe gerade auch aktuell wieder ein Kind, was mit einem Zahn... Ja,
das gibt's also auch.
Das hat tatsächlich, der Zahn ist schon durchgebrochen 2 Tage nach der Geburt oder so. Genau, da ist sie gerade an dem Tag aus der Klinik nach Hause gegangen. Der ist auch immer noch drin, also aktuell. Das Baby ist jetzt 3 Wochen alt und der Zahn hängt noch relativ fest. Der wird rausgehen. Der wird wackeliger und unter Umständen muss er dann auch gezogen werden oder fällt dann raus.
Und ist das dann aber der Milchzahn oder kommt dann erst noch
ein Milchzahn? Da kommt noch ein Milchzahn.
Okay, also quasi dreimal dann.
Der kriegt 3-mal Zähne, ja. Ist ein Mädchen in diesem Fall. Ja, genau. Zähne haben wir dann. Dann passiert mit der Sensorik ganz, ganz viel. Ne? Die Kinder fangen jetzt, erinnere dich, Wenn sie dann schon so unterm Spielebogen liegen, was ja jetzt dann auch losgeht ab dem dritten Monat, dass man sie, aber auch da immer der Appell, nicht gleich zu lange, nicht gleich alles mit Spielzeug vollhängen, sondern langsam die Kinder dran gewöhnen. Ja, man mag das ja auch nicht, wenn man vom Dorf kommt und jetzt mit einmal nach Berlin zieht und dann gleich auf einen riesen Jahrmarkt geht. Schön, dann ist man auch total, ja, aber dann ist man ja auch total überfordert. Ne, wir hatten das gerade. Ich war gerade mit meiner Tochter auf einem Shoppingtrip in Berlin und wir sind ja nun mal eher Kleinstadtmenschen und das war ja alles zu viel. Die wusste gar nicht, wo sie zuerst, in welchen Laden zuerst und wo überhaupt und wie die das Geld einteilen soll und war völlig überfordert damit. Aber und war auch froh, dass wir dann wieder gefahren sind. Aber das ist eben, wenn Kinder das noch nicht kennen, mit so einem Mobile, wo 1000 Spielzeuge und noch Licht und noch Geräusche, dann sind die völlig dicht. Und die halten es dann manchmal keine 2-3 Minuten aus, da drunter zu liegen und werden gnatschig. Mhm. Und da muss man sie auch langsam ranführen. Und nicht gleich alles bling bling anmachen, was geht. Ne? Ja,
also sondern erstmal
ein bisschen, ja, vielleicht erstmal ein Spielzeug ranhängen und dann ein paar Tage das mit einem Spielzeug lassen. Und nach 5 bis 10 Minuten haben sie dann auch die Nase voll.
Genau.
Und ich würde auch nicht ein Kind da einfach so hinlegen, Spielebogen drüber und dann den Raum verlassen, sondern wirklich am Anfang auch mal sich daneben setzen oder daneben legen und mal gucken, wie reagiert das Kind, kann es noch Reize aufnehmen oder dreht es den Kopf schon weg und macht schon die Augen zu, signalisiert das Kind, dass es jetzt schon zu viel hat.
Genau.
Ja, und dann sollte man den Spielebogen auch mal wieder wegnehmen.
Ja, sie konnten ja jetzt schon schwarz und weiß sehen.
Ja.
Man kann ja auch überlegen, okay, ich nehme noch eine Farbe mit hinzu, aber vielleicht nicht gleich den ganzen bunten Regenbogen aufspannen.
Also wenn du ein Kind, ich sage jetzt mal mit 8-9 Wochen, und dann einen Spielebogen legst, dann ist es dem Kind egal, ob der kunterbunt ist oder nicht, weil sie wirklich am Anfang nur hell-dunkel sehen.
Mhm.
Und da gibt es ja, ich habe früher immer den Eltern empfohlen, hey, die stehen am Anfang auf starke Kontraste und eher auf Schwarz-Weiß, malt bunte Karten. Ich habe aber jetzt gesehen, dass es da mittlerweile auch, kann man sich alles bestellen, gibt schon so fertige kleine Büchlein und so eine Schwarz-Weiß-Karten.
Mhm.
Also das kann man auch ganz einfach zu Hause machen, indem man ein paar Karteikarten nimmt und mit einem dicken Edding ein bisschen was bemalt.
Genau.
Da kommt es nicht auf Schönheit an, irgendein Kullerkreis oder eine Schnecke oder Streifen kriegt jeder da drauf gemalt. Aber man kann das heutzutage auch kaufen.
Ja, natürlich.
Und das ist vor allem für die Kinder unter der 16. Woche noch total reizvoll, solche bunten Karten zu sehen. Oder diese Schwarz-Weiß-Karten zu sehen. Bunt können sie dann erst, also die Grundtöne, die Grundfarben können sie dann Anfang 16. Woche können sie die erst sehen. Und meistens starten sie mit Rot als Signalfarbe. Und das sieht man auch, ne, dass sie dann, sobald irgendwas Rotes im Raum ist, da nur noch hinstarren oder wenn jemand reinkommt und einen roten Pullover anhat, dass sie da dann sofort hingucken und verfolgen und
Genau. Man kann dann auch noch mit der Akustik spielen. Wir hatten immer so eine kleine Puppe, da war so eine ganz kleine Klingel dran.
Ja.
Das fanden beide auch immer sehr interessant. Aber es reicht ja auch schon, wenn jemand in den Raum reinkommt, ne?
Ja, genau. Also auch da hören sie schon. Das macht es dann beim Stillen nicht leichter, weil die Kinder jetzt natürlich anfangen, wenn Geräusche im Raum sind, wenn da andere Menschen sitzen und sich unterhalten oder mit einmal irgendwo anders was runterfällt, dann ziehen sie den Kopf natürlich weg von der Brust und da sind sie auch nicht zimperlich. Meistens haben sie die Brustwarze auch noch im Mund.
Yep.
Und verfolgen natürlich die Geräusche. Ja, also dazu muss man dann sagen, dass das Stillen sich einfach auch ein bisschen verändert, dass es wirklich Kinder gibt, die nicht in einem Raum gestillt werden können, wo mehrere Menschen sich unterhalten oder wo vielleicht noch der Fernseher läuft oder das Geschwisterkind spielt, wo man sich wirklich zu den Stillzeiten immer nochmal zurückziehen muss, und um eine gewisse Ruhe zu schaffen. Sonst sind die Kinder ganz schnell abgelenkt, trinken nicht richtig. Also sie werden deutlich unruhiger an der Brust, aber das ist nicht das Zeichen, dass sie nicht mehr genügend bekommen, sondern es ist eher das Zeichen, dass sie jetzt alle ihre Antennen anhaben und jetzt einfach bereit sind, ihre Welt zu entdecken.
Mhm.
Ja, also mit Akustik kann man auch gut spielen, man kann die Kinder animieren, wenn man so eine kleine Knister, kleines Knisterplüschtier hat oder eine Klingel, dass man einfach mal nach rechts mit der Klingel, mal nach links, dass sie das mal ein bisschen so verfolgen, auch den Kopf dann entsprechend drehen. Na, also das kann man schon auch üben. Ne?
Genau.
Das Gleiche auch mit der Optik. Genau. Ne? Kann man auch. Bunte, wenn sie nachher schon ein rotes Tuch zum Beispiel oder ein rotes Spielzeug, dass man dann eben wirklich auch mal es vor ihrem Gesicht hält, mal nach rechts, mal nach links geht, mal nach oben, mal nach unten geht. Und dann wird man schon sehen, dass sie da auch gut verfolgen. Was sie auch jetzt lernen, sie können Distanzen besser abschätzen, also sie können schon weiter in die Ferne gucken, ja, also sie können besser scharf stellen, ihre Linsen. Mhm. Das klappte ja am Anfang auch noch nicht so richtig gut. Da konnten sie ja nur auf eine Distanz so 25 bis 30 Zentimeter schauen. Und ja, mit einem Vierteljahr geht es auch los, dass sie wirklich weit in den Raum gucken können. Mhm. Zwar immer noch fasziniert von Licht sind, aber dass sie jetzt schon viel, viel mehr und in einem größeren Sichtfeld auch sehen können. Mhm. Ja.
Genau, und du sagtest es vorhin auch schon einmal mit der Mund-Hand-Koordination. Mhm. Also sie entdecken ja, ne, sie können jetzt schon so greifen, der Pinzettengriff noch nicht, aber sie greifen ja Sachen und führen es dann zu dem Mund, weil sie es einfach damit ertasten und genau, wahrnehmen. Genau,
und sie nehmen auch ihre Hände und halten die, das wirst du auch, ne, dann halten sie die sich vors Gesicht und dann drehen sie die und spielen mit ihren Fingern. Also sie sind dann auch total fasziniert
von ihren Fingern. Oder haben hier von der Königin diesen Handgruß.
Mhm, genau, und am Anfang sieht es auch noch sehr tapsig aus, wenn sie unter Mobile liegen und dann mal aus Versehen ein Spielzeug treffen. Aber auch da werden sie immer sicherer, dass das Gehirn die Hand ansteuert und dass sie ganz gezielt dagegen greifen. Ne?
Genau.
So ein bisschen später geht es dann los, dass sie ihre Füßchen heben. Das kann aber auch schon zum Ende des vierten Monats sein, dass sie die Beinchen hochheben und sich ihre Füße angucken oder die auch festhalten, dass sie entdecken, ach da guck, unten ist auch noch was, was sich bewegt. Mhm. Ne? Dass sie die dann richtig hochziehen und das ist so ein typisches Babybild, finde ich, ne? Dass sie auf dem Rücken liegen und mit den Händen die Füße berühren und damit rumspielen oder sich den Fuß in den Mund nehmen und am Zeh lutschen und so. Das finde ich ist so typisch Baby. Die sind noch so schön weich und so beweglich, das können wir Erwachsenen ja nicht mehr unbedingt. Ne?
Ja. Hier vielleicht einmal den Hinweis, gerade wenn man schon ein größeres Kind hat, was vielleicht mit Lego Duplo oder Plus spielt, diese kleinen Sachen, die landen automatisch im Mund und da wirklich drauf achten, weg aus dem Bereich. Das ist das Gute, sie krabbeln ja hoffentlich da noch nicht. Also bei uns war es so, es war eine schöne Zeit hingelegt.
Sie bleiben meistens noch dort liegen.
Genau, aber gerade wenn schon ein größeres Kind mit im Haushalt ist oder weil man sie auch einfach nicht kennt, Kleinteile haben dort nichts zu suchen. Da gibt es auch immer so ein Infoheft. Wir haben das immer beim Kinderarzt bekommen. Mhm. Ne, so welche Gefahren lauern jetzt in dem Alter. Da kann man sonst auch nochmal durchblättern.
Ja.
Und schauen, ob man Haus und Hof sicher hat.
Ja. Ja, und dann fangen sie auch an, sich zu drehen langsam. Und auch da, manche Kinder haben dann auch so Strategien über das Drehen entwickelt, ne? Weiterzukommen, ne? Oder durch Zappeln und mal die Füßchen anstellen, sich nach oben schieben. Das geht ja auch mit 4 Monaten nachher schon los. Ne?
Genau. Würdest du sagen, beim Drehen helfen?
Also bei manchen Kindern merkt man ganz klar, dass denen der Weg fehlt. Ne? Mhm. Dass man, wenn man ihnen mal zeigt, wie es geht, wie sie sich drehen, wie dieser Bewegungsablauf funktioniert, dass es dann Klick macht und dass sie es dann können. Mhm. Ne? Grundsätzlich sagt man ja immer, die Kinder sollen sich aus sich selbst heraus entwickeln. Kann man jetzt auch kontrovers diskutieren. Ne? Es gibt schon Dinge, die wir ihnen auch zeigen. Ne? Mhm. Wie ein Socken anzuziehen geht.
Also, spätestens im Kindergarten. Kinder lernen
von Kindern. Ja, Kinder lernen von Kindern. Auch das sehe ich natürlich, ne? wenn sie sehen, oh guck mal, bei der Rückbildungsgymnastik das Baby daneben dreht sich schon. Das gucken die sich schon auch ab. Ne? Mhm. Aber ich finde, also in jede Position allein. Ich finde zum Beispiel auch, dass ich sage immer den Eltern, hey, so alt wie euer Kind ist, so viele Wochen wie euer Kind alt ist, müsstet ihr es auch mal auf den Bauch legen. Ne? Also das vergessen auch viele Eltern, gerade in den ersten Wochen oder im ersten Vierteljahr. Ach ja, stimmt, auf den Bauch müssen wir es auch mal legen. Ja, die sollen auch eine sichere Kopfhaltung oder sie sollen nachher auch am Ende des vierten Monats auch gut im Unterarmstütz sein. Mhm. Ne? Weil nur so können sie sich ja auch weiterentwickeln. Aus der Bauchlage folgt jede weitere Entwicklungsstufe.
Ja.
Wie Robben, Krabbeln, ne? Sind ja auch zufriedener, wenn sie durch die Weltgeschichte gucken können. Und in Bauchlage können sie einfach auch viel mehr sehen, als nur stumpf auf dem Rücken.
Ne? Tatsächlich, beide Jungs von uns waren absolute Bauchschläfer. Mhm. Die haben gemeckert, wenn man sie auf den Rücken gelegt hat, entweder Seite oder Bauch. Deswegen konnten die beiden sich auch relativ schnell auch umdrehen.
Ja.
Und ja, sicherlich hat man da auch das eine oder andere Mal einen Stupser mit, ne, wo ist der Körperschwerpunkt, der ist in der Mitte beim Popo. Natürlich hat man dann da mal ein bisschen vielleicht geholfen. Mit dem Finger mitgeholfen, aber bloß nicht am Arm ziehen.
Nee,
ne? Das hilft den Kindern auf gar keinen Fall.
Auch diese Übungen, ne, an den Händchen nehmen und immer hochziehen zum Sitzen.
Genau.
Das muss nicht sein. Ich finde da die Bauchlage eher viel interessanter für die Kinder.
Genau.
Ne? Ja.
Und wie ich auch finde, und ich glaube, das sagst du auch immer in deinen Kursen, die Kinder, gerade beim Sitzen, wenn sie es alleine machen, versucht sie nicht hinzusetzen, abzupolstern, damit sie nicht nach rechts oder links umfallen.
Das sieht man auch sehr häufig, dass die in den Hochstuhl gesetzt werden und dann mit rechts und links noch ein Kissen nebendran gestopft. Ja. Das ist einfach nicht gesund für die Wirbelsäule. Ich muss aber ehrlich sagen, ich halte sowieso nicht so wahnsinnig viel von solchen Wippen. Ich finde, die Kinder sind wirklich am besten auf einer Krabbeldecke aufgehoben. Auch wenn das anstrengender ist für die Eltern. Ich bin da ganz dabei. Ich habe auch Kinder genügend und weiß auch, dass es natürlich, die wollen dann nicht alleine auf so einer Krabbeldecke rumliegen und natürlich wird das schnell uninteressant. Und dann wollen sie auch wieder hochgenommen werden. Und ja, das Bespaßungsprogramm geht jetzt los mit 3 Monaten. Die wollen rund um die Uhr bespaßt werden. Man wird zum Clown seines Kindes. Ja? Aber ist ja auch unsere Aufgabe als Mama. Ne? Ich sage immer den Eltern, denkt immer dran, alles, was ihr anfangt, müsst ihr auch wieder aufhören.
Mhm.
Und wenn man halt stundenlang auf einem Petsyball hüpfend in der Wohnung sitzt oder wenn man diese ach so teuren motorisierten Federwippen, kennst du die?
So eine Feder.
500-Euro-Teile, die oben einen Motor dran haben und wo das Kind die ganze Zeit hoch und runter gewippt wird.
Ja.
Ja, haben ja auch irre viele zu Hause und jetzt werde ich wahrscheinlich gelyncht, dass ich das sage. Ich muss das immer ein kleines bisschen belächeln und frage mich dann immer, für wen es ist, für die Mama oder fürs Kind.
Mhm.
Ne? Na klar, ist ein Kind ruhig, wenn das die ganze Zeit gehüpft wird und so eingeschuckelt wird. Die Frage ist aber, was gewöhne ich dem Kind damit an?
Ja.
Ja? Es verbindet ja dann immer, okay, wenn ich schlafe, werde ich immer so gefedert.
Mhm.
Ja? Also ich hatte sowas nicht, unsere Kinder haben trotzdem, irgendwann ging es mit dem Schlafen, es dauert manchmal. Und wenn ich irgendwas erledigen wollte im Haushalt, dann habe ich sie mit mir getragen.
Ja.
Oder ich hatte sie neben mir. Oder,
ne, genau.
Ich glaube, hattet ihr sowas?
Nee, hatten wir nicht. Wir hatten dafür, dass wir jetzt bei Tim zum Beispiel, dass er super gerne an Klaus großen Schulter eingeschlafen ist.
Hm.
Und da darf man einfach nicht verpassen, den Absprung. Mhm. Ne? Weil sonst, wie du gesagt hast, ne, was man da sich jetzt reinholt, muss man auch wieder quasi rausholen.
Das ist wie mit den Windeln. Ne?
Ja.
Das ist ja eigentlich das beste Beispiel. Erst bringen wir den Kindern bei, Windeln zu machen.
Mhm.
Und dann müssen wir es ihnen schmerzlich wieder aberziehen,
genau,
in eine Windel zu machen. Und was für Dramen spielen sich da in manchen Familien ab, ne? Die Kinder dann trocken zu bekommen.
Wir können es noch weitermachen. Wenn man von sogenannten willensstarken Kindern redet, versucht man sie erst leise zu machen.
Mhm.
So, und nachher, wenn sie aber jugendlich sind,
sie willensstark sein.
Dann sollen wir, du musst doch deine Meinung sagen, du kannst dir das doch nicht gefallen lassen, wie willst du denn durchs Leben kommen? Also ja, dieser Weitblick, Klaus sagt auch immer, langfristig vor kurzfristig. Und natürlich jetzt bei uns, Thema Abhalten und Stoffwindeln, natürlich stehen wir jetzt ein- oder zweimal mehr in der Nacht auf, weil Tim und auch Hans uns zeigen, sie müssen pullern.
Mhm.
Normalerweise in der Pampers-Windel in Anführungsstrichen, würde er vielleicht sogar schon durchschlafen.
Mhm.
Aber wir vertrauen da auch einfach drauf, wir geben jetzt da mehr rein. Ein bisschen mehr Unterbrechung in der Nacht, in der Hoffnung, wie bei Hans zum Beispiel, der war mit 16 Monaten trocken. Also der war noch nicht mal 1,5 Jahre. Und ja, das ist einfach, wenn man vielleicht am Anfang mehr gibt, kriegt man am Ende vielleicht auch mehr raus.
Das ist wie mit dem, das sehe ich bei meiner Tochter immer so schön und muss sagen, ich habe das damals nicht so gut hinbekommen. Ich habe viele Dinge den Kindern abgenommen, weil ich immer gesagt habe, ach komm, es geht schneller, wenn ich das jetzt fix mache. Ne?
Ja.
Thema Anziehen, Thema Ausziehen.
Kennt jeder.
Dass morgens, dass man loskommt und so. Und ich hat immer neben Malia gestanden und hat gesagt, nein, streng dich an, du schaffst das, ich weiß, dass du das kannst, komm. Mhm. Ich kann dich unterstützen, aber du musst es alleine machen. Ja. Und die ist mega selbstständig. Und ich bewundere das so sehr, dass sie da am Anfang eben auch so weitblickig war. Aber wie gesagt, das ist mein Manko an diesen Federwiegen. Ne? Ich höre manchmal von Eltern, dass die Kinder 1,5 Jahre alt sind und immer noch nur in dieser blöden Federwiege einschlafen. Hauptsache es schuckelt schön. Ja. Ne?
Was, glaube ich, an dieser Stelle ganz gut ist, wir wollen ja noch aufs Thema Schlafen kommen, das aber bitte, bitte nicht damit zu verwechseln, ich verwöhne mein Kind zu sehr oder Thema Familienbett zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ja auch mehrere Parteien, sag ich mal. Ein Kind muss mit 3 Monaten in eigenem Bett schlafen oder mein Kind schläft, solange es will, im Familienbett. Also da auch wieder jeder soll da bitte seinen Weg als Familie auch finden. Aber was ich sagen will, bitte, bitte nicht verwechseln mit, dass unsere Babys mit 3 Monaten, mit 4 und noch weiter, die brauchen unbedingt noch Nähe.
Ja, auf jeden Fall.
Die sind noch dabei, das Band zwischen uns aufzubauen, dieses Vertrauen. Und das ist bei Babys, das A und O ist Nähe, Körperkontakt. Ja. Ja. Kuscheln.
Na, sie regulieren sich ja. Sie haben ja, ich sag mal, selbst ein Kind mit 3-4 Monaten geht das nachher langsam los, dass Kinder Strategien entwickeln, sich zu regulieren. Mhm, genau. Und mit regulieren meine ich, einem Kind ist gerade alles zu viel. Es ist, wurde an der Straße lang geschoben, viel zu viele Reize und es kann gerade nichts mehr aufnehmen. Mhm. Was macht das Kind? Es fängt an zu schreien, es signalisiert, das ist mir jetzt alles zu viel. Was macht die Mama? Das Normalste der Welt. Sie nimmt es auf den Arm. Und das Kind kann sich über die Zellstruktur der Mutter, weil die macht hier, die wippt ein bisschen, die streichelt es, gibt ihm Halt. Die Körpertemperatur und auch die Zellstruktur der Mama sorgen dafür, dass das Kind sich beruhigt. Mhm. Was passiert bei einer total aufgewühlten und aufgedrehten Mutter? Das Kind brüllt weiter. Mhm. Ja? Und das ist ja auch immer das, was wir sagen. Das Kind spiegelt immer das Seelenleben der Mutter wieder. Das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt. Und wenn ich aber meinem Kind eine gute Basis gebe und ruhig bleibe und es begleite bei all seinen Bedürfnissen, nicht nur Hunger, Ausscheidung, auch eben um sich zu regulieren, dann gebe ich meinem Kind auch eine gute Basis. Mhm. Und dann kommt es langfristig auch gut gestärkt durchs Leben.
Genau. Und ich weiß, dass es auch wirklich, wir hatten auch Phasen, wo ich echt denke, oh, was hat er denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Aber sich immer wieder zu sagen, mein Baby macht das nicht absichtlich.
Genau.
Sondern da ist ein Bedürfnis hinter und wir dürfen herausfinden, welches Bedürfnis ist es denn jetzt von den 4?
Ja, genau. Und ich höre das auch so oft noch in den Beratungen. Das habe ich gerade letztens wieder passiert, dass ein Papa gesagt hat, der will uns schon erziehen, ne? Der macht das schon. Jedes Mal, wenn der im Bett alleine liegt, dann fängt er an zu weinen und der macht das ja nur, um uns zu erziehen. Und da habe ich so, ich muss das leider immer ein bisschen beschmunzeln und sagen, hey, euer Kind kommt mit 23% seiner Hirnleistung auf die Welt. Ich glaube nicht, dass es vermag, darüber nachzudenken, wenn es abends in einem Bettchen liegt oder auf der Couch oder auf der Krabbeldecke oder wo auch immer, sich überlegt und wie ich jetzt wohl meine Eltern ärgern kann.
Ja,
das richtig. Vermag ein Kind nicht zu denken.
Richtig.
Ne? Ein Kind weiß noch nicht mal, dass da Ärmchen dranhängen und ist ganz fasziniert, wenn es seine Hände vor dem Gesicht sieht und es bewegen kann und merkt, dass da was passiert auf den Nervenbahnen. Also das vermag ein Kind nicht zu denken. Aber es herrscht immer noch in den Köpfen älterer Menschen, aber auch verbreitet sich halt aber auch noch in die junge Generation. Und so langsam weicht das ein bisschen auf, dass die Eltern verstehen, dass mein Kind mich braucht und dass es eben, dass nur ich als Mutter oder als Vater die Bedürfnisse meines Kindes regulieren kann. Und guck mal, nehmen wir doch mal das Beispiel, du hast einen schlechten Tag, kommt aber jedem mal vor. Mhm. Ne, du hast dich über irgendwas richtig böse geärgert, sei es jetzt über eine Freundin oder wen auch immer. Wo gehst du hin? Du gehst zu deinem Mann und sagst,
genau, alle doof.
Mir geht's nicht gut, alle sind doof, die Welt ist scheiße. Dann heult man sich da einmal aus und man sagt, dein Mann, Ja, morgen ist wieder besser. Ne? So,
ist doch nicht so schlimm.
Ist doch nicht so schlimm. Und dann grübelt man nochmal und sagt, ja, stimmt, ist auch eigentlich nicht so schlimm. Und dann geht's wieder. Also wir sind doch alle, auch noch im Erwachsenenalter, wollen wir uns, hilft es uns doch, wenn da jemand ist, wo wir ein totales Urvertrauen haben und uns da auch nochmal zurückvergewissern können, alles ist nicht so schlimm.
Genau. Ne?
Richtig. Und so ist es bei den Kindern eben. Ne? Aber die brauchen, weil sie noch gar keine Strategien für sich entwickelt haben. Ne? Wir wüssten dann, okay, wenn ich mich über meine Freundin geärgert habe, kann ich fluchen, da kann ich auch irgendwas aufschreiben, ich kann auch mal in ein dunkles Kämmerchen gehen und einfach für mich mal meditieren und dann komme ich mit klaren Gedanken wieder raus. Aber das alles können Kinder noch nicht. Nee. Babys nicht.
Ne, oder man zieht sich die Laufschuhe an und geht eine Runde joggen oder du hüpfst ins Wasser und ziehst da deine 100 Bahnen. Ja.
Das alles können Babys nicht, aber sie jetzt so mit dem dritten, vierten Monat fangen sie an, Strategien zu entwickeln. Und das kann manchmal sein, dass sie dann eben ganz doll kreischen oder das kann sein, dass sie dann ganz wild um sich strampeln. Mhm. Ne, und es kann aber auch einfach sein, dass sie die Augen zumachen und schlafen.
Genau.
Ne? Und da entwickeln sie jetzt langsam Strategien und auch Ticks, um sich da ein bisschen besser zu regulieren. Das ist auch ganz witzig. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dass manche Kinder dann nachher mit 4 Monaten anfangen, sich immer mit den Händen hinten am Hinterkopf in den Haaren kraulen oder am Ohr spielen. Ja. Oder den Daumen ins Ohr drehen und sich darüber regulieren oder oder den Kopf immer hin und her drehen und so, daher diese schönen Schupperfalten auch.
Ja.
Ne?
Also, es gibt ja auch Kinder, die machen die Faust, ne? Wie sie dann so
in den Mund so und rumgnatschen, oder auch am Daumen lutschen, machen ja auch manche oder an den Fingern. Und ja, also sie empfangen jetzt an, 3., 4. Monat Strategien zu entwickeln und nicht mehr so abhängig von der Mama zu sein. Aber bis sie nicht mehr abhängig von der Mama sind, vergehen Jahre.
Ne? Zu dem, was mir noch einfällt, was ich gesagt hatte, zu dem, wir können ja unsere Babys, wir können sie einfach nicht verwöhnen. Mhm. Und wenn man halt, so wie wir, war es zum Beispiel, dass es da, das war so eine Phase, da ging das halt wirklich nur, dass Klaus Tim nur an der Schulter tragen konnte. Für mich war das sofort raus, wegen meinem Rücken und meiner Rektusdiastase, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht, das kann ich und möchte ich nicht. Mhm. Und hab dann, wie du gerade so schön sagtest, ich habe meine Strategie dann mit Tim gefunden. Ja. Dass wir dann wirklich uns hingelegt haben, ich ihm das uns so schön gemacht habe und dann auch über Kopf dann was angucken oder irgendwie was bei mir habe. Aber wenn ich weiß, das geht für mich nicht, dann finde ich für uns halt einen anderen Weg, der vielleicht auch nicht sofort klappt. Aber innerhalb von 2, 3 Tagen hatten wir es für uns dann gefunden. Und es war, also man ist dann auch so ein bisschen so stolz auf sich, dass man halt sagt, okay, der Papa macht es so. Und die Mama macht es halt so. Und
genau. Und die Oma macht es nochmal anders. Ne?
Genau.
So. Also, und Kinder sind da auch total offen für alles, ne? Weil sie nach kurzer Zeit auch merken, ah ja, okay, funktioniert auch.
Genau.
Ne? Es funktioniert im Laufen und es funktioniert aber auch, wenn sich jemand neben mich legt und mir die Stirn streichelt.
Ja. Und jetzt ist es so rum, Klaus Zanni, mit dem Hinlegen im Bett, was machst du ganz genau? Ich will das auch. Ich will nicht mehr tragen.
Ich will nicht mehr rumlaufen.
Ja. Deswegen ist so diesen Absprung zu finden, das hat für diese Phase gut funktioniert, aber dann wieder schauen, okay, will ich das jetzt immer so haben? Weil der wird ja schwerer und größer. Ja.
Aber den Weitblick hast du als Eltern noch nicht, also zumindest nicht beim ersten
beim
Kind.
Zweiten,
beim zweiten, ja. Aber beim ersten Kind hast du diesen Weitblick nicht und da machst du am Anfang alles, Hauptsache dein Kind ist ruhig und klebt nicht an dir.
Das ist dein oberstes Ziel, überleben.
Hauptsache das Kind ist ruhig, es klebt nicht an dir und du hast die Möglichkeit, irgendwas zu schaffen, was auch immer die Frauen schaffen wollen. Aber das höre ich so oft, aber was zu schaffen. Ne?
Na, abends auch schlafen zu gehen. Ne?
Auch das,
also nicht die ganze Nacht wach zu sein.
Mhm.
Ne?
Ja.
Okay, ich gucke mal hier auf meinen schlauen Zettel, was wir noch haben. Zahn haben wir schon gesprochen, Haare, diesen sogenannten Kopfgneis, also sprich, wenn, meistens ist ja oben drauf, ne, auf der Schädeldecke, dass man da auf einmal so dunkle Flecken bekommt. Was ist das?
Also der sogenannte Kopfgneis oder auch Milchschorf, die Kinder haben am Kopf oben also ganz, ganz viele Talgdrüsen. Und diese Talgdrüsen produzieren übermäßig viel Talg. Und das setzt sich oben auf diese Drüsen drauf und dann verklebt es so ein bisschen. Und dann kommt da so eine schorfige, braune, ja, so ein Placken, also wie auch immer man das benennen will, also wie so eine Kruste, sage ich jetzt mal. Und das sieht so ein bisschen aus wie verbrannte Milch und deswegen heißt das auch Milchschorf oder Kopfgneis, je nachdem. Also das beschreiben die Leute unterschiedlich. Auch da gibt es jetzt, einige sagen, lass drauf, das fällt von alleine ab. Ja, tut es auch, bei manchen Kindern aber auch wirklich erst in der Schule, wo sie dann selbst dran rumkratzen und sich das abmachen. Und das juckt den Kindern auch, es fängt auch an zu riechen, es ist auch eher unangenehm und sie schwitzen damit auch sehr. Und deswegen empfehle ich immer den Frauen oder sage das am Anfang immer, immer schön bürsten. Jeden Tag am besten, so wie man die Kinder wäscht, im Gesicht und hinter den Ohren und im Hals und die Hände, auch einmal am Tag die Haare ein bisschen zu bürsten.
Mit was für einer Bürste?
Einer etwas festeren Bürste. Also nicht diese ganz, ganz weichen Babybürsten, die sind meistens nicht so optimal, weil sie diese Hautschüppchen nicht runterkriegen, sondern, ja, ich sag immer scherzhafterweise, irgendwas zwischen ganz weich und Drahtbürste.
Ach ja.
Ne, so. es gibt ein bisschen festere Borsten, nicht diese ganz, ganz weichen. Ne, die sind gut, um die taktilen Reize ein bisschen anzukurbeln. Damit kann man die Kinder schön massieren. Aber etwas festere Bürsten für die Kopfmassage.
Mhm. Und Haare waschen. Also manche Kinder kommen ja mit ganz viel Haaren auf die Welt, manche gar nicht. Das ändert sich ja innerhalb des ersten Jahres ja auch nochmal. Manchmal wachsen nur oben Haare und an den Seiten nicht oder nicht hinten, je nachdem, wo auch viel auf welcher Kopfseite gelegen wird. Aber Thema Haare waschen. Mit Shampoo, ohne?
Nee, ohne. Also einfach klares Wasser. Ja. Das reicht im ersten Jahr völlig. Ne? Nachher fangen die Kinder ein bisschen mehr an zu schwitzen. Da kann man vielleicht dann mal irgendwas benutzen. Aber ich glaube, ich
habe Baby mit 3-4 Monaten.
Ewig mit Wasser gewaschen. Ja. Also ich würde sagen, noch über das erste Jahr hinaus.
Ja.
Und mit klarem Wasser kriegst du ja auch den Dreck ab.
Genau. Und in der Drogerie steht natürlich auch wieder, ne? Hier geeignet, ab so und so. Aber ganz normales, klares
Wasser.
Lauwarmes Wasser.
Ja. Die riechen ja auch noch nicht. Ne? Genau. Die haben ja nicht so eine Schweißdrüsen wie wir. Das entwickelt sich ja erst viel später.
Ja, letztens hat gerade noch mal jemand gesagt, oh, Tim riecht immer noch so nach Baby.
Ja. Ja, ja, wenn du nichts benutzt, dann riechen die ja auch noch. Die haben ja lange noch
Wir machen immer noch mit Wasser. Ja. Das ist jetzt über einem Jahr und wir machen immer noch mit Wasser.
Ja,
und
ist auch richtig.
Ja. Genau, was steht da noch an? Die U4-Untersuchung steht in diesen beiden Lebensmonaten beim Kinderarzt an. Und in dem Zuge auch, wer mag, wer will, wer kann, wer soll impfen. Da sind wir aber auch ganz klar, das ist wieder sehr, sehr individuell. Das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Dreifach, vierfach, Rotaviren, ja, nein. Also da.
Dreifach, vierfach.
Weiß ich nicht.
Gibt's sechsfach. Das?
Sechsfach, okay, siehst du.
Ja.
Und wie gesagt, bei uns war es so, bei den U-Untersuchungen haben wir auch immer so ein Infoheft bekommen, wo man nochmal auf die Gefahren im Haushalt hinweist, nachher Steckdosenschutz und so, wenn sie dann nachher loskrabbeln.
Mobiler werden, ja.
Genau. So, abschließende Frage. Es gibt natürlich noch unendlich viel mehr.
Wir haben ja noch ein paar Monate vor
uns. Genau, ne? Wir wollten uns jetzt mal gucken, was wirklich speziell jetzt 3., 4. Monat ist. Aber abschließend, weil wir jetzt diese Reihe hier ja starten, sag doch nochmal was zu so Handy-Apps Richtung Entwicklungsphasen, Entwicklungsstufe.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Oh je, ich wachse Apps.
Zum Beispiel.
Oder?
Es gibt da, glaube ich, ganz viele mittlerweile.
Bestimmt, ich bin da nicht up to date, du weißt. Ich bin da nicht viele, so viel mit dem Handy.
Für viele Bücher sicherlich.
Ja.
Wie siehst du das?
Also letztendlich, also es gibt durchaus Mütter, oder ich empfehle es tatsächlich auch, ne? Gerade Mütter, wo ich das Gefühl habe, sie brauchen immer etwas in der Hand, dann können sie es akzeptieren. Mhm. Ne? Also denen hilft das mit Sicherheit ganz gut. Gerade dieses Buch Oh je, ich wachse ist ja sehr, sehr bekannt und sehr beliebt und da gibt es ja eben auch die App dazu. Mich ehrlich gesagt würde es verrückt machen, wenn ich schon heute sehe, oh, in 2 Wochen kommen da riesen Gewitterwolken und dann weiß ich schon, in 2 Wochen wird das richtig schlimm mit meinem Kind und da werden wir an unsere Grenzen stoßen. Ich weiß nicht, ob ich das immer wissen will. Und es hilft ja dem Kind letztendlich nicht. Ich muss da eh durch. Ne? Und ich denke, was wir verstehen müssen, ist, das Kind macht nichts, um uns zu ärgern.
Ja.
Ne?
Definitiv, ja.
Ich finde, so das erste Jahr, die Kinder haben ihre Phasen, die haben viele Phasen davon, aber das geht ja nach dem ersten Jahr weiter. Ja. Die haben danach ja auch noch Phasen. Ne? Guck dir die Kindergartenkinder an, ja, oder die Kinder, die gerade in die Schule kommen. Also immer so diese großen Entwicklungssteps. Oder die schönste Phase von allen nennt man Pubertät. Ja? Kann ich dir auch Lieder drüber singen. Letztendlich, ich bin so mit meinen Kindern durchs Leben gekommen, dass ich immer gedacht habe, es wird irgendwas sein und ich will dich nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Mm. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber wir schaffen das schon irgendwie.
Ja. Und ne? Da bin ich auch wieder dabei, was ich anfangs gesagt habe, wirklich mal in sich reinzuhorchen und welchen Impuls hat man denn erstmal aus sich heraus. Mm. Ne? Weil ich als Mama könnte vielleicht am besten wissen, was meinem Kind jetzt gut tut. Und bei dieser App oder Büchern, ich habe tatsächlich alles erlebt. Von wegen, es hat haargenau auf den Tag genau gepasst, bis hin, ich habe meine ganzen Termine danach geplant. Mm. Oh nee, da kommt jetzt eine Wolke.
Echt jetzt?
Da kann ich nicht mit einer Freundin zum Frühstücken gehen und dann nehme ich doch so ein Kind nicht mit. Bis hin zu, was für ein Bullshit, was soll das denn? Bei mir hat gar nichts gepasst. Ich muss bei uns sagen, wir haben uns ein Buch gegönnt, wo wir dann einfach immer mal nachgeschlagen haben, wenn es jetzt wirklich 2, 3, 4 Tage so war, wo wir dann wissen, okay, was kommt denn jetzt, was entwickelt sich denn jetzt? Also gerade beim ersten, wo du dann weißt, okay, jetzt kommt das Richtung Greifreflex.
Und welches Buch hattest du? Ich finde ja immer Remo Lago Babyjahre total gut.
Das war das, was wir dann hatten und das war dann nicht präventiv, sondern eher so zum Nachlesen, wenn wir gemerkt haben, okay, jetzt ist irgendwas bei Hans, jetzt lesen wir mal nach, was ist das denn jetzt, dass man einfach schaut, vielleicht kann ich das ja irgendwie unterstützen, aber nicht schon vorher irgendwie kirre und wild machen, weil das ist einfach mal das so, wenn ich das schon im Kopf habe, dann sende ich das auch, dass das
kommt. Und ich finde tatsächlich auch, es ist ja gar nicht immer diese, natürlich ist das Kind gnatschig und genervt und so, aber zum Großteil machen wir Eltern es ja auch nicht besser. Wir wollen dann unseren Striemel weiter so durchziehen, anstatt in den Phasen sich auch mal ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, okay, ist gerade eine schlechte Zeit, jetzt können wir halt nicht unbedingt da mit vielen Menschen zusammenkommen, jetzt gönnen wir dem Kind mal ein bisschen Ruhe, ja. So, also da sich vielleicht in seinem Alltag ein bisschen mit anzupassen und zu sagen, pff, ist gerade nicht so gut, lass mal lieber nächste Woche treffen oder so, dann wird es bestimmt wieder besser.
Und es ist ja wirklich so, es passiert einfach so unheimlich viel im ersten Jahr, entwicklungstechnisch. Ja. Und wenn man mal dieses eine Jahr auf sein ganzes Leben sieht, dann, hey komm, dann können wir das doch auch verkraften. Und als abschließendes Beispiel vielleicht, um einfach vielleicht auch nochmal zu sagen, ich vertraue einfach mal darauf, dass ich weiß, was mein Kind da am besten tut. Wenn ich das schon präventiv lese in der App, dann und dann in 2 Wochen, wie du gerade sagtest, kommt diese Wolke, dann habe ich das ja schon so im Kopf und wie es ist doch schon jedem passiert. Du hast an eine Freundin gedacht, zack, ruft sie dich an.
Ja.
Also wir sind ja alle irgendwie so miteinander verbunden und wenn du an diese Wolke denkst, dann kommt sie auch. Mhm. Ne? Deswegen...
Ja, also letztendlich, für mich war das nie so wichtig, genau zu wissen, was jetzt gerade passiert und warum das jetzt so ist. Ich habe mir immer gesagt, wir müssen da jetzt irgendwie durch und wir werden da jetzt das Beste und es werden wieder bessere Zeiten kommen. Und ich kann das ja nur entspannt schon auch so rückblickend
sagen. Mit 4 großen Kindern.
Genau, mit 4 großen Kindern und 4 Kindern, die so gut wie durch sind mit der Pubertät. Also die Kleinste hängt ja noch ein bisschen drin. Und wirklich, Pubertät ist nochmal ein großer Lehrmeister. Da ist das erste Lebensjahr wirklich ein Klacks. Ne? Mhm. Und manchmal muss ich das ein bisschen belächeln. Also ich nehme das schon natürlich ernst, wenn die Frauen sagen, oh, ich kann nicht mehr. Und ich, da denke ich auch, ja, das ist eine anstrengende Zeit. Aber Pubertät ist auch nochmal, ja.
Genau, also es soll jetzt nicht heißen, dass wir das, also ich kann mich genau an Situationen erinnern, wo ich gesagt habe, oh, ich kann nicht mehr.
Nicht mehr geschlafen und so, dass ich kann das alles total ernst nehmen und ich weiß auch, wie anstrengend diese Zeit ist, ne? Aber rückblickend betrachtet ist es dann doch irgendwie ein Klacks.
Genau.
Und das kommen ja anstrengendere Zeiten mit Kindern.
Genau, und gerade, ich hatte das jetzt erst letztens, wo ich mit beiden Kindern alleine war und Tim hat da Mitternacht echt gedacht, die Nacht ist zu Ende. Und wo ich mir einfach nur gewünscht habe, oh bitte, bitte schlaf ein, bitte, bitte schlaf. Ich muss jetzt auch schlafen. Hoffentlich machst du den Großen nicht so wach. Und natürlich wünscht man sich in dem Moment, oh, jetzt find hier irgendwas, ein Zauber, keine Ahnung wie was. Und dann hilft es aber einfach, sich zu sagen, okay, Das geht vorbei. Ja. Das ist jetzt vielleicht diese eine Nacht und das wird jetzt nicht die nächsten 10 Jahre so sein. Ja. Und das hilft mir dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt gerade.
Genau, es ist gerade und es ist der Moment und dieser Moment wird auch vergehen und es werden andere Sachen kommen. Und das muss man sich halt immer sagen bei allem, was da passiert. Und es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, ne? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Wenn man gerade mit den kleinen Kindern beschäftigt, denkst du nicht, dass es größere Sorgen gibt, aber die gibt es.
Du bist im Hier und Jetzt.
Genau. Und es ist auch gut so.
Genau.
Ne? Gut, dann haben wir es, ne?
Das war doch der Abschluss.
Ja.
Schöner Abschluss jetzt, Andrea. Dann hören wir uns wieder, wenn es darum geht. 5., 6. Ja. Monat, halbes Jahr mit Baby.
Ja, super. Bis dahin. Ciao.
Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi!